Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio. Direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren.
Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt. Da sitzen wir gerade live, draußen laufen die Leute vorbei. Sie können auch hier stehen bleiben, denn wir haben einen ganz tollen Gast heute hier. Jeden Tag haben wir hier verschiedene Leute, die was zu sagen haben. Stelle ich jetzt mal so hin, dass sie auch was zu sagen haben. Bei mir ist jetzt Dr. Thorsten Kranig, der neue Münsterdekan. Ganz herzlich willkommen.
Ja, hallo, willkommen. Schön, dass ich da sein darf.
Sie haben auch sehr viel zu sagen, über das wir jetzt sprechen werden. Es geht um Barbie, es geht um Schokolade und es geht um die Zukunft oder die Gegenwart auch der Kirche. Ist ja ein ganz spannendes Thema und passt. Also was passt besser in die Weihnachtszeit als das? Damit fangen wir auch ein. Weihnachtszeit, es adventet überall gerade. Wie geht's Ihnen?
Gut, also einerseits sind unendlich viele Termine von früh bis abends jeden Tag. Gleichzeitig finde ich es mit einer der schönsten Zeit im Jahr, also mit ganz viel Hoffnung verbunden, mit ganz viel Trost verbunden und auch mit ganz viel Freude verbunden. Deswegen liebe ich den Advent.
Und auch Weihnachten, oder? Ich hätte Sie jetzt gefragt, was bedeutet Weihnachten für Sie?
Erstmal Stress.
Ja, Sie müssen ja arbeiten die ganze Zeit. Ne?
Ab und zu muss man auch mal arbeiten in der Zeit, genau, als Pfarrer. Nein, aber es ist natürlich eine Zeit, wo man ganz viel Vorbereitungen hat. Und dann, wenn dann Weihnachten ist, wird es dann entspannt, weil dann kann man einfach nur noch die Gottesdienste feiern. Und dann freut man sich auch auf alles andere mit der Familie zusammen, gemeinsam Weihnachten feiern zu können.
Ich wollte gerade fragen, wie sieht's da aus? Bleibt da noch Platz auch für die Familie? Wir können, also Ihre Tochter ist gerade da, können wir auch erwähnen. Bleibt da überhaupt noch Zeit, mit der Familie auch Weihnachten zu feiern?
Ja, also dann am 25., am 24. noch nicht, aber ab dem 25. mittags kann ich dieses Jahr auch Weihnachten mitfeiern.
Schön, super. Sie haben im Gemeindebrief auch ganz toll geschrieben, den gibt es ja dieses Jahr, den gibt es ja monatlich, gibt es den monatlich schon, gell? Den kriege ich ja auch immer in meinen Briefkasten rein und ich dachte, oh toll, da ist ja genau der drauf, den ich jetzt bald treffe. Da steht auch, wann kommst du an? Sie machen immer so bildhafte Vergleiche, diesmal geht es um Züge, die zu spät kommen oder auch ankommen. Ihre Tochter ist jetzt gerade angekommen mit dem Zug aus Aalen mit 2 Stunden Verspätung. Wie kommen Sie immer auf die Idee, so ganz weltliche, ganz normale, teils lustige Themen aufzunehmen und dann runterzubrechen auf was ganz tief Religiöses? Wie machen Sie das?
Naja, zum Beispiel dieses Thema vom Ankommen, das ist ja das große Thema Advent. Advent heißt Ankunft. Und dann saß ich tatsächlich am Schreibtisch und habe überlegt, ich soll eine Andacht über Advent machen. Und was ist jetzt gerade ein Thema, was für mich aktuell ist? Und da ist tatsächlich gerade die Situation, entweder ich fahre mit dem Zug oder die Familie fährt mit dem Zug. Und dann zu denken, ah ja, okay, klar, ist genau diese Fragestellung. Wann kommst du denn eigentlich an? Und das ist ja die Frage, die wir uns im Advent immer als Christen stellen. Wann, Jesus, kommst du endlich an? Wann kommst du in diese Welt wieder hinein und wann schaffst du es, dass aus dieser doch so schwierigen Weltsituation was Gutes wird? Ja, und ja, das sind manchmal so Geistesblitze, wo ich auch nicht weiß, wo die herkommen.
Aber Sie nehmen die dann auch gleich auf, ne? Sie verkopfen sich dann nicht stundenlang, sondern denken sich, ah ja, Schokolade ist gut, habe ich schon mal bei Rittersport zu viel gegessen, kann glücklich machen oder auch nicht. Damit kommen wir zu einer Ihrer Predigten, die Knallerpredigt, über die sprechen wir gleich, auch über Schokolade. Sie stehen im Ulmer Münster und predigen von Schokolade. Worum ging es denn da?
Ja, da war es einfach die Frage, was tut mir gut? Ja? Und wenn ich, man denkt, bestimmte Sachen machen einen glücklich, aber wenn man tatsächlich, was ich als Vikar mal erlebt habe, einen Tag lang bei Rittersport isst und von früh bis abends nur Schokolade isst, geht es einem so schlecht, obwohl alle sagen, Schokolade tut gut, aber wenn es zu viel ist, tut es eben gar nicht gut. Ja? Und dann, ja, und das war dann die Frage, was tut mir gut, was brauche ich eigentlich?
Genau, das wird dann so fast schon eine philosophische Abhandlung. Das kommt ja auch gut an. Sie sind ja noch neu in Ulm, ja. Seit 3 Monaten jetzt hier, deswegen auch das mit dem Ankommen. Sie fahren die ganze Zeit noch zur Familie, die Familie zu Ihnen. Es sind noch nicht alle hier quasi in Ulm angekommen, Faden verloren. Genau, Sie sind jetzt 3 Monate hier in Ulm, der neue Dekan. Wie war es denn die letzten 3 Monate? Sind Sie schon so ein bisschen angekommen? Wen haben Sie so kennengelernt? Was waren so die Highlights in den letzten 3 Monaten? Was war richtig schei und was war total toll?
Also ich sage mal, ich kenne den Weg zwischen dem Grünen Hof, Haus der Begegnung und dem Münster, kenne ich inzwischen jeden Stein persönlich, weil ich wirklich gefühlt jeden Tag x-mal hin und her gehe. ganz viele Leute kennengelernt, so von den VIPs aus Ulm und Umgebung angefangen, also OB und alle, die da irgendwie so sind. Ich war in allen Kirchengemeinden inzwischen im Dekanat, habe die besucht, also alle Pfarrerinnen, Pfarrer, war bei denen, habe ganz viele Leute von der Diakonie kennengelernt, ganz viele Leute einfach so auch mit der Kirchengemeinde. Ich merke mir leider noch nicht alle Namen. Ja, das ist ein großes Problem, weil ich immer denke, das Gesicht kenne ich, aber wer war das jetzt gleich?
Geht mir genauso. Gesichter top, aber Namen.
Genau. Und das ist einerseits ganz toll. Und da erlebe ich auch unwahrscheinliches Engagement, auch jetzt so in einer wirklich auch für Kirche schwierigen Phase, wo wir ja massiv auch Personal zurückbauen müssen. Die Leute sind nicht frustriert, die sind nicht deprimiert, sondern die sagen, wir wollen was machen, wir wollen was rocken. Und das tun die dann auch tatsächlich, legen da ganz viel vor. Ganz doof war tatsächlich, als wir am 31.10. angerufen wurden und da hieß es, hier sind im Münsterturm überall Hakenkreuzschmierereien.
Ach, ich erinnere mich ja.
Genau, und das war wirklich so ein Moment, wo ich gedacht habe, nee, das brauche ich jetzt echt nicht. Also irgendwelche Idioten, die meinen, sie können jetzt hier irgendwie diese, nicht nur dieses Gotteshaus vollmalen, sondern sozusagen auch ihre politischen Statements da so raushauen gegen alle, ja, also gegen jede Wahrscheinlichkeit, ja, oder gegen jedes sinnvolle Denken.
Das heißt, Sie haben schon viel erlebt in den letzten 3 Monaten und es geht aber erst so richtig los. Sind Sie schon angekommen in Ulm?
In der Stadt nicht. Also ja, ich wohne jetzt hier und bin auch viel hier, aber dass ich jetzt sage, ich bin jetzt schon irgendwie, ich bin hier zu Hause, ist tatsächlich noch nicht der Fall, weil das dauert, glaube ich, noch eine ganze
Zeit. Ja, wäre auch schnell in 3 Monaten gewesen. Ja. Beim letzten Interview, das wir hatten, haben Sie gesagt, dass Sie erkannt haben auch, dass man in Ulm ganz viel mit dem Rad auch erkunden kann und überall mit dem Rad hinkommt. Wie sieht es da aus?
Das sieht gut aus, ja. Also bis auf den Eselsberg, der ist ein bisschen anstrengend, da fahre ich dann doch lieber Auto.
Gibt noch ein paar andere Berge, aber das schaffen Sie schon auch noch.
Ja, genau.
Dann Ihre erste Predigt, damals im September, als Ihre, wie heißt es, Investitur, glaube ich, ne, wo Sie eingeführt wurden, hier drüben, da steht es ja, das schöne Ulmer Münster.
Ja.
Ihre erste Predigt war ja gleich der Knaller, da ging es um Barbie. Erzählen Sie noch mal kurz, bevor ich Sie dazu was frage, worum ging es da?
Nein, in dieser Barbie-Predigt ging es natürlich irgendwie darum, dieser Film, der im letzten Sommer, also jetzt in diesem Sommer, schon wieder gefühlt ewig lange her.
Läuft ja, immer noch im Kino übrigens.
Echt, läuft er noch? Ja. Okay, der wirklich der Kassenschlager schlechthin in diesem Jahr gewesen ist. Und diese Barbie, die so plötzlich merkt, dass die Traumwelt gar nicht die reale Welt ist. Und die Frage ist, will ich in der Traumwelt sein oder will ich denn in die reale Welt wieder reingehen? Und in der Predigt ging es natürlich auch um die Frage, wie verorten wir uns eigentlich in dieser Welt? Ja, sind wir einfach so ein, leben wir in so einem Wolkenkuckucksheim oder versuchen wir wirklich auch hier in diese Welt hineinzuwirken? Und das war ja dann am Schluss diese Entscheidung von Barbie, dass sie eben keinen Bock da drauf hat, so diese Traumfigur zu sein. Und ich finde, da müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht, oder vielleicht waren wir das zu sehr, Traumtänzer in den letzten Jahrzehnten, dass wir irgendwie wieder lernen müssen, Realitäten wahrzunehmen. Ja? Und zu diesen Realitäten gehören natürlich auch die bitteren Zeiten dieser Zeit.
Meinen Sie jetzt kirchlich so, weil da geht es ja auch, drunter und drüber in Anführungszeichen oder überhaupt in der Gesellschaft?
Sowohl als auch, ja. Also okay. Auch für uns als Kirche, ich fand gerade die letzten 15 Jahre, das war ja so, uns ging es gut, wir hatten keine wirklichen Probleme, wir haben gute Kirchensteuereinnahmen gehabt. Und ich habe manchmal gesagt, zu viel Geld ist auch ein Fluch. Ja, es ist so, weil man dann nicht mehr drüber nachdenkt, was ist eigentlich wichtig, worauf wollen wir uns fokussieren. Und das fand ich jetzt tatsächlich, sagen wir mal, spätestens mit 2020, mit Corona, es sind ja ganz viele von diesen Selbstverständlichkeiten sowohl binnenkirchlich als auch in der Gesellschaft zusammengebrochen. Ja.
Was ist denn wichtig und worauf muss man sich denn fokussieren?
Also ich denke jetzt, das eine ist tatsächlich, wie wir als Gesellschaft zusammenleben wollen. Da erlebe ich eben wirklich so ganz viele Menschen, die nicht bereit sind, miteinander ins Gespräch zu kommen, weil man jeweils die eigene Position für die absolut richtige hält. Ja? Also da haben wir Menschen, die ganz knallhart sagen, nur noch meine Interessen, alles andere interessiert mich nicht. Und das macht eine Gesellschaft auf Dauer kaputt. Das zweite ist natürlich so, wie gehen wir miteinander in unseren Familien, in unseren Freundeskreisen um? Kann ich auch ertragen, dass jemand eine andere Position hat? Das fand ich jetzt zum Beispiel so in Corona, dass Freunde von uns zum Beispiel innerfamiliär sich völlig zerstritten haben, weil die einen waren Impfgegner und die anderen waren strikten Impfbefürworter und man hat am Schluss nicht mehr miteinander
Das Feste ging, glaube ich, durch alle Familien.
Das fand ich ganz furchtbar. Also war zum Glück in unserer Familie nicht der Fall, aber ich kenne ganz einige Familien, wo das wirklich zu einem massiven Bruch geführt hat. Und das Dritte, und das ist natürlich jetzt die Hoffnung, die wir als Christenmenschen haben, dass wir sagen, wir müssen auch unser Verhältnis zu Gott klären. Ja? Also wie kommen wir in dieser Welt gut mit Gott aus und was bedeutet das auch für uns? Wo kriegen wir unsere Hoffnung selbst her?
Das wäre jetzt die Frage gewesen, was kann Kirche denn da tun? Was kann Religion heute eigentlich noch anstellen? Also ist ja alles sehr weltlich geworden. Ganz früher, da war alles auf Latein und man hat auf irgendwo hingeschaut und das war was Großes, Magisches, was keiner so richtig verstanden hat. Aber heute ist, also beziehungsweise wo man leichter vielleicht mitgehen konnte, heute habt ihr schon eine Riesenaufgabe, überhaupt noch eure in Anführungszeichen Schäfchen zusammenzuhalten. Wie klappt denn das heute noch?
Also ich finde das Wichtigste und das
Barbie und Schokolade. Also mit Barbie,
genau. Also ich finde das Wichtigste ist tatsächlich für uns, das sind einfach die Leute, die Pfarrerinnen, die Pfarrer, die Ansprechpersonen. Es gab jetzt gerade diese neue Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, die ganz klar sagt, die Leute haben Kontakt über ihre Pfarrpersonen vor Ort. Die kennen sie, die wissen sie, die Namen, die haben sie schon mal erlebt bei einer Hochzeit, bei einer Beerdigung, bei irgendeinem Familiengottesdienst oder sowas. Ja, die sind einfach so, ich sage immer mal, das Vorortpersonal. Die sind einfach ganz zentral und das bestätigen alle Untersuchungen. Ja? Also wenn ich den Pfarrer oder die Pfarrerin vor Ort kenne, dann trete ich nicht aus der Kirche aus oder mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Das ist so das eine. Und das andere, was ich jetzt gerade hier in Ulm ganz neu auch für mich lerne, ist, gerade im Gespräch mit dem Ulrich Kloß, also dem katholischen Dekan, dass wir also gemeinsam einen Dienst auch in diesen Ort hinein, in diese Stadt hinein haben. Zum Beispiel im Rat der Religionen, wo man merkt, das sind ganz viele Spannungen auch auf muslimischer, innermuslimischer Seite. Wie verhalten wir uns als Muslime zueinander? Bin ich jetzt Gülen-Fan oder bin ich Erdogan-Fan, sage ich mal so ein bisschen salopp. Und da merkt man, da sind die Muslime innerlich auch ganz gespalten. Und da finde ich es toll, dass wir sozusagen als evangelische und katholische Kirche vorleben können, dass wir uns, obwohl wir auch 500 Jahre miteinander Stress hatten, heute überhaupt keinen Stress mehr haben. Ja? Dass man es völlig selbstverständlich ist, katholisch, Kind geht trotzdem im evangelischen Kinderchor, ja, oder umgedreht. Also, oder dass ich eben mit dem katholischen Kollegen, mit dem katholischen Dekan in einer ganz großen Verbundenheit gemeinsam da auch auftreten kann. Und da sage ich mal, das ist so ein Dienst, den wir als Kirche in dieser Gesellschaft leisten können, in dem wir zeigen können, die Streitigkeiten, die es mal gegeben hat, die sind heute nicht mehr unser Thema, sondern wir sind gemeinsam unterwegs und haben gemeinsam auch diese Hoffnung und tragen die in diese Welt hinaus.
Und trotzdem gibt es ja immer mehr Leute, die austreten oder die Kirche gar nicht mehr interessiert oder die ihr Seelenheil, Mental Health ist ja so das große Ding gerade, irgendwo in Fernost suchen oder in anderen Ideologien. Wie kriegt man die denn zurück in die Kirche und warum? Was kann die Kirche denn jungen Menschen bieten zum Beispiel, die sich vielleicht gar nicht dafür interessieren? Die sagen, das ist ja nun die biblischen Märchenbuch, da lese ich lieber das neue, schaue ich mir lieber einen Star Wars Film an und werde Jedi. Wie funktioniert das? Wohin geht's da mit der Kirche?
Also ist zum Beispiel jetzt auch gerade diese Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung vor 2 Wochen veröffentlicht, oder 3 Wochen, sagt zum Beispiel, der wichtigste Anknüpfungspunkt für junge Leute ist der Konfirmation. Völlig faszinierend, hat keiner von uns damit gerechnet, weil man denkt, oh mein Gott, Konfirmandenunterricht ist ganz schön anstrengend. Aber das ist sozusagen tatsächlich so ein biografischer Punkt, der in der Biografie der jungen Erwachsenen drin ist. Wenn man sie fragt, wo hast du gute Erfahrungen mit Kirchen gemacht, da. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo wir hier auch in Ulm in der Pfarrerschaft ganz viel Energie reinlegen, dass es einfach einen guten Konfis gibt, ja, dass die Leute einfach sagen, das war gar nicht schlecht. Und der nächste Punkt ist dann irgendwie ein paar Jahre später, wenn dann es ums Thema Trauungen geht, ja, dass man sagt, das war eine tolle Trauung im Münster oder in der Dorfkirche, in der ich gewesen bin. Das war richtig cool. Und dann lasse ich natürlich auch mein Kind wieder taufen, weil ich einfach einen guten Anknüpfungspunkt habe. Also das heißt, da müssen wir als Kirche richtig stark uns aufstellen und sagen, das ist das, wo wir für stehen. Wir können euch garantieren, wenn ihr bei uns im Münster eine Trauung feiert, die ist richtig gut.
was ich aber auch meine ist, mit Menschen, die jetzt gar nicht mehr in der Kirche sind, vielleicht ausgetreten sind, wie wollt ihr die denn erreichen, dass Leute vielleicht ein Interesse daran finden, wieder zum Beispiel in der evangelischen Kirche mitzumachen, anstatt ins orangene Buddha-Haus zu laufen?
Mhm.
Also, gibt es da überhaupt, also gibt es da Initiativen?
Da gibt es natürlich einiges an Initiativen. Also jetzt zum Beispiel, das erzählt der Kollege Heiter, macht die Vesperkirche in der Pauluskirche und er sagt, er hat so viele Anmeldungen von Leuten, die, egal ob die jetzt evangelisch, katholisch oder gar nichts mehr sind, weil die einfach merken, da ist eine unwahrscheinlich tolle Sozialarbeit. Ja, das sind Leute, die engagieren sich für diesen Ort, für diese Stadt und da beteilige ich mich auch. Und das ist tatsächlich auch so die Erfahrung, je intensiver wir irgendwie uns auf diesen Bereich des Ehrenamts einlassen können und das sozusagen auch zulassen, ist ja auch immer ein bisschen Macht abgeben. Ja, also wenn ich sage, du darfst das jetzt machen, dann habe ich es ja nicht mehr in meiner Hand und das lernen wir auch als Kirche immer wieder neu. Und dann erreichen wir tatsächlich Leute, die irgendwann mal aus der Kirche ausgetreten sind oder nie in der Kirche gewesen sind. Und da gibt es auch die Erfahrung tatsächlich, dass die sagen, also ich verstehe, was ihr hier macht, deswegen mache ich mit. Also vor 2 Wochen stand bei mir jemand vor der Tür und klingelte und sagte, guten Tag, ich habe 2 Fragen. Dann ging es einmal um die Betreuung von Flüchtlingen, ob ich ihm da irgendwie unterstützen könnte. Oder ihm und als Zweite sagte er, ich möchte jetzt in die Kirche eintreten. Junger Mann, ja. Also ich kannte ihn vorher nicht. Der steht plötzlich vor der Tür und sagt, weil ich weiß, ihr seid da ganz stark in der Flüchtlingsbetreuung. Deswegen tue ich das jetzt hier. Und deswegen trete ich auch in diese Organisation wieder ein.
Vielleicht, also es zeichnet sich ja auch so ein kleiner Trend ab, dass es alles wieder so ein bisschen traditioneller wird, dass auch junge Leute gerne heiraten, so traditionelles Zeug machen. Vielleicht wird es ja auch wieder ein Trend, dann traditionell in der Religion mitzumachen, die man vor der Türe hat irgendwo. Ja. Da ist so dieser eine Spruch vom Dalai Lama, der gesagt hat, warum sucht ihr denn euer Glück irgendwo in einer Kultur, mit der ihr gar nicht so viel zu tun habt? Die Religionen sagen doch sowieso alle das Gleiche, also jetzt so salopp übersetzt. Mhm. Also man muss ja gar nicht so weit laufen, um das Glück zu finden. Das liegt ja direkt vor einem, oder? Das meinen Sie auch mit, dass die Arbeit in der Kommune viel wichtiger ist als irgendwie Landes- oder also so die größeren Kirchenverbände. So wie in der Politik, also in der großen Bundespolitik kann man als Kleiner hier irgendwie nicht viel machen, aber lokal, Kommunalpolitik kann man ganz viel bewegen. So ähnlich ist es in der Kirche auch, oder?
Genau, genau. Also das sagt er auch wiederum, diese Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, die Wahrscheinlichkeit, dass man sich ehrenamtlich engagiert, ist bei Kirchenmitgliedern doppelt so hoch wie im Verhältnis zur gesamten anderen Bevölkerung. Und das finde ich jetzt irgendwie auch faszinierend. Es war uns auch gar nicht klar, wie hoch das Selbstverständnis ist. Wir tun etwas für diese Gesellschaft und bringen uns in ganz unterschiedlicher Weise ein. Ja, also das können die Münsterführer da drüben sein, aber genauso wie die Leute, die im Flüchtlingsarbeitskreis sind oder die Leute, die von mir aus jetzt beim Krippenspiel mit den Kindern das einüben. Also gibt da ja ganz viele Möglichkeiten und ich glaube, wenn jemand sagt, ich finde in meiner Kirchengemeinde keinen Platz, in dem ich was tun kann, hat er nicht richtig geguckt.
Das ist gut, ja, man muss halt schauen, was es genau so alles gibt. Und das ist ja auch ein großer Punkt, die meisten Leute, also warum man sich vielleicht gar nicht mehr so für Kirche und Religion interessiert, es geht ja gar nicht nur darum, dass man irgendwie die Bibel liest und der treu folgt, sondern dass man Teil einer Gemeinschaft ist, in der es unglaublich viel zu tun gibt und wo auch ganz viel Engagement da ist.
Ja.
Also man hört ja gerade bei uns in den Medien viel schlimme Sachen in der Kirche, das ist wieder vorgefallen, das ist schlecht, so und so. Aber es gibt ja unglaublich viel tolle, wichtige, wertvolle Sachen, die die Kirche leistet. Zum Beispiel?
Also nehmen wir jetzt zum Beispiel dieses Thema Vesperkirche. Ist, finde ich, wirklich so ein geniales Produkt. Ich war letzte Woche im Krankenhaus oben. Wir haben 4 Pfarrerinnen im Krankenhaus, die wirklich von Zimmer zu Zimmer gehen und sich um die Leute kümmern, die teilweise nur 2-3 Tage im Krankenhaus sind oder teilweise viele Monate da sind, für die Ansprechpersonen sind. Und das war mir gerade bei dieser Begegnung da im Krankenhaus, im Uniklinikum, also zu sehen, wie notwendig das da auch ist. Also dass auch die Chefärzte, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Krankenhaus auch sagen, wir brauchen euch, weil ihr seid diejenigen, die Zeit haben, sich um die Leute zu kümmern. Ja? Das andere, was ich jetzt gerade gesehen habe, das war in Erbach, die dann eben sich um die Kinder mit kümmern und da Betreuung machen. Oder jetzt unsere Kinderkirchenteams, die wirklich ganz viel, ganz tolle Arbeit machen. Und da sage ich mal, toll, dass ich in so einer Organisation mitarbeiten darf.
Das heißt ja umgedreht, auch die Leute, die sagen, Kirche muss weg, brauchen wir nicht, die würden wahrscheinlich erst verstehen, was dann alles überhaupt fehlen würde.
Ja, genau. Also das ist tatsächlich, und das ist tatsächlich ein Punkt, wo wir sagen müssen, diese Gesellschaft würde massiv verarmen, wenn plötzlich diese Form von ehrenamtlichem Engagement, das es eben gibt, nicht mehr da ist.
Und trotzdem gibt's ja, wo viele einen schwierigen Einstieg haben, dieses große Ding oben drüber mit Gott, den keiner so richtig versteht, und Jesus, der irgendwie sein Sohn sein soll. Wie erklären Sie jemanden, der zu Ihnen kommt? Jetzt kommt derselbe Mann nochmal zu Ihnen an die Haustür und klingelt und sagt zu Ihnen, sagen Sie mal, Herr Kranich, wer ist denn eigentlich Gott und warum hat er denn einen Sohn, der auf der Erde rumläuft? Was ist Gott? Was sagen Sie? Ist eine riesengroße Frage.
In 10 Sekunden?
Nee, 5. 5, okay. Bestimmt Ihnen 30.
Also es gibt zum Beispiel solche klassischen Definitionen, die zum Beispiel sagen, Gott ist das, was mich unbedingt angeht. Also wo ich einfach merke, da ist etwas, an dem ich nicht vorbeikomme. Und wir viele, also zum Beispiel im ersten Johannesbrief gibt es diese Aussage, Gott ist Liebe, und die Erfahrung von Liebe macht irgendwie hoffentlich jeder in seinem Leben. Ja? Und da ist tatsächlich eine der Deutungen in der Kirchengeschichte gewesen, dass eben gesagt wird, genau da, wo Liebe ist, und da geht es jetzt nicht um die erotische Liebe, sondern einfach um dieses Thema, da spüre ich, dass ich gehalten bin, dass da jemand für mich da ist, dass man sagt, das ist sozusagen eine Wahrnehmung Gottes in dieser Welt. Und dann könnte man natürlich sagen, warum gerade Gott wird Mensch, Jesus, ja, Weihnachten, weil genau da sozusagen diese Liebe Gottes in dieser Menschheit offensichtlich wird. Da plötzlich taucht er mitten unter uns auf und sagt, okay, ich bin auch da und ich lebe genau unter den gleichen schwierigen Bedingungen wie ihr Menschen. Also ich bin nicht irgendein ferner Gott, der da irgendwie auf dem Olymp sitzt, ja, wie bei den Griechen, der olle Zeus, sondern ich gehe mitten in diese Welt hinein und lass mich drauf ein, auf diesen ganzen Ärger, diesen ganzen Stress, ja, am Schluss sogar auf diesen Tod, diesen grausamen Tod am Kreuz.
Und was sagen Sie den Leuten, die sagen, ja, aber woher soll ich denn wissen, ob das überhaupt stimmt? Also ich meine, es gibt einen historischen Jesus, es gibt ja lauter Abhandlungen drüber, dass er eben, der Mann lief damals auf jeden Fall irgendwo rum. Da gibt es ja uralte Schriften von verschiedenen Leuten, die was aufgeschrieben haben, wo man sagen kann, okay, den Typen gab es wirklich, aber woher, also was ich sagen will, ist, die evangelische und katholische Kirche sagt ja auch ganz klar, den Typen gab es genau so und das war der Sohn Gottes. Wo nimmt man denn die Sicherheit her? Ich meine, deswegen heißt es Glauben, ich weiß, aber das klingt jetzt gemein, aber da gibt es ja dann Leute, die sagen, was erdreisten Sie sich eigentlich, das zu behaupten? Wie begegnen Sie dem?
Also das ist natürlich einfach diese, muss man einfach sagen, es ist eine Deutung der Generation, die nach Jesus gelebt haben. Das fing aber schon zu seinen Lebzeiten an. Also dieses berühmte Beispiel des Hauptmanns unter dem Kreuz, der sagt, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Ja? Und von dieser Aussage, die da eben der Hauptmann unter dem Kreuz gesagt hat, kommen dann sozusagen diese ganzen Glaubensaussagen. Natürlich ist es eine Glaubensaussage. Dies werde ich auch historisch, ich kann den historischen Jesus gut beweisen, das spricht wirklich alles dafür. Aber dass dieser Jesus von Nazareth nicht nur, sagen wir mal, ein gescheiterter Revolutionär war, ist eine Glaubensaussage. Das muss man ehrlich auch so zugeben. Aber ich finde, das ist wiederum nicht schlimm, weil es gibt auch genügend andere Glaubensaussagen, die wir in unserem Leben machen müssen, sonst könnten wir gar nicht sinnvoll leben. Also ich glaube, was weiß ich, dass meine Frau mich liebt. Sie sagt es mir auch manchmal, aber trotzdem ist es sozusagen, ich kann es nicht beweisen. Ja? Ich kann es sehen, wie sie sich mir gegenüber verhält, und ich merke, dass sie sich mir gegenüber positiv verhält. Also gehe ich jetzt davon aus, dass diese Aussage, dass sie mich liebt, auch tatsächlich stimmt, weil es gibt ein Fundament in dem ihrem Handeln oder umgedreht hoffentlich auch.
Naja, da bleibt auf jeden Fall keine Frage unbeantwortet. Sie wissen da auf alles eine Antwort. Das finde ich ganz toll. Werden Sie oft solche Sachen gefragt oder ist das eher selten?
Also das war jetzt zum Beispiel gerade diese Frage, woher weiß man das mit Jesus, darum durfte ich mich mit einer Dissertation intensiv beschäftigen. Ah, cool. Da durfte ich mal 3 Jahre drüber nachdenken.
Wie geht's jetzt weiter bei Ihnen? Haben Sie einen vollen Terminkalender? Im Gemeindebrief steht auch, die Vesperkirche steht an. Wie voll ist der Terminkalender von Dr. Kranich?
Gut gefüllt. Also ich habe gerade heute, hat mich jemand angeschrieben, wollte einen Termin diese Woche machen. Da habe ich gesagt, tut mir leid, ist leider nichts mehr frei, außer nachts.
Und da haben wir ja Glück, dass wir das noch geschafft haben heute.
Ja, der war ja langfristig vorher geplant.
Geht aber streng nachher weiter. Wohin geht's noch mit der Tochter heute?
Ich feiere heute noch Geburtstag.
Was, Sie haben Geburtstag?
Jo.
Okay, du
jetzt
machst
singt
mit, Nico.
Jetzt kommt.
Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Dekan Kranich. Happy Birthday to you. Wow, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
Danke.
Das ist ja.
Deswegen habe ich
ja
heute
toll.
Einen relativ leeren Tag.
Ach, und deswegen ist die Tochter gekommen.
Ja,
ist ja toll.
Ja,
wunderschön. Wir haben sogar noch ein Geburtstagsgeschenk für Sie. Es steht da.
Oh,
und das heißt 3 Gaben. Und da kommt sogar noch was dazu. Es wird Ihnen zu Füßen gelegt.
Ja,
Sie sehen, Sie werden herzlich willkommen geheißen, nicht nur im Radio, sondern auch in Ulm. Also es läuft ganz gut bei Ihnen, oder?
Ja, ich finde, es macht auch Spaß. Ja? Ist richtig gut hier. Ja.
Das wollte ich vorher noch anhängen zu der Barbie-Predigt. Die kam ja also grundsätzlich gut an. Gab es denn eigentlich auch Stimmen, die gesagt haben, was geht denn mit dem? Der kann doch nicht in der Kirche über Barbie sprechen. Haben Sie sowas auch schon erlebt?
Nein, komischerweise gar nicht. Also was heißt komisch? Vielleicht trauen sich die Leute das auch nicht. Aber es ist tatsächlich, da kam jetzt bis jetzt auch, hat niemand mir gesagt, kennen ja auch viele Leute, die so ringsum mitbekommen, was die Leute sagen, hat sich jetzt niemand beschwert.
Okay, cool. Dann bin ich jetzt ein bisschen aus dem Konzept, weil Sie Geburtstag haben. Finde ich aber ganz toll. Macht nichts. Eine Frage hätte ich noch. Wir sitzen ja hier und gucken direkt da drüben auf große Ulmer Münster. Sie sind ja auch Professor der Kirchengeschichte.
Doktor.
So. Doktor der Kirchengeschichte. Was bedeutet der Kasten da drüben für Sie?
Der Kasten bedeutet für mich, dass sich Leute vor ganz langer Zeit ganz viel Mühe gegeben haben, ihren eigenen Glauben Stein werden zu lassen. Also das ist ja nicht nur ein Gebäude, sondern es ist sozusagen eine Glaubensaussage. Man fängt an, baut hier ein Riesenfundament 1377, und keiner von denen, die hier angefangen hat, hatte auch nur irgendwie mindestens die Chance, auch nur einen Teil von diesem Riesenbauwerk mal im Kompletten wahrzunehmen. Und das finde ich ist so ein, für mich auch so ein Bild für das, was Glaube macht, dass ich heute anfangen kann, irgendein Projekt zu starten oder mich mitten hinein zu begeben, wo wirklich Generationen vor mir dran gearbeitet haben und Generationen nach mir dran gewesen sind. Und also wie gesagt, man muss sich überlegen, die Parlers, als die angefangen haben zu bauen, die wussten, sie schaffen es vielleicht irgendwie im Chorraum eine Wand hochzuziehen in ihrer Dienstzeit, ja? Und dann war Feierabend und dann waren sie tot. Und das zu wagen, also nehmen wir mal die Diskussion um BER oder was weiß ich was, ja, also wo man ja schon merkt, wie eine Gesellschaft, also wir halten das ja gar nicht aus, wenn nicht innerhalb von möglichst einem Monat ein sichtbares Ergebnis ist. Und die haben ja angefangen und haben gewusst, keiner wird irgendwas vom Ende dieses Projekts sehen, ja. Und ich denke auch, wir sind da genauso mit hineingenommen in dieses Riesenprojekt, dass wir sagen, ich weiß auch nicht, wie das hier weitergeht, aber das hängt auch nicht an mir, sondern das ist einfach eine ganz lange Geschichte.
Und Sie sind ein Teil davon?
Ich bin ein ganz, ganz kleiner Teil davon, ja.
Na, im Moment gar nicht so klein. Ich würde sagen, wir hören an der Stelle auf, oder? Wir könnten noch stundenlang weiterreden. Ja, das ist auch garantiert nicht unser letztes Interview, glaube ich. Ich hätte noch viele Fragen gehabt, auch mit Kirchenbezirke, die zusammengeschlossen werden.
Ja, genau.
Aber das verschieben wir dann aufs nächste Mal, wenn Sie heute so Ihren Ehrentag haben. Lassen wir es mal dabei. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Hat mich sehr gefreut. Schön auch, dass Ihre Tochter mit dabei ist. Du kannst mal schnell herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Papa, ins Mikro rufen.
Alles Gute.
Und ich wünsche Ihnen noch einen ganz tollen Geburtstag.
Ja, danke. Also auch schönen Tag noch und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Das Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio. Direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren.
Jeden Tag eine neue Folge. Klingt mit Glühwein sogar noch besser. Donau 3